DW Menschen und Märkte.
Der Mindestlohn kommt. Ist das der nächste Schritt auf dem Weg zum Untergang der deutschen Wirtschaft? Auch 20 US-Bundesstaaten gehen diesen Weg. Müllentrennung in Polen, das ist ein rumpeliger Weg. Und Social Pioneer, ein Hamburger Unternehmen, tut Gutes, aber nur für den, der auch Gutes tun will. Das sind die Themen im ersten Podcast dieses Jahres, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Ab heute wird alles oder jedenfalls fast alles teurer. Nicht nur das Briefporto, das die Post zum Jahreswechsel erhöht hat, nein, auch die Brötchen und die Friseurbesuche und. Der Grund? Ab heute gilt in Deutschland flächendeckend der Mindestlohn. Das heißt, von Ausnahmen abgesehen, braucht niemand mehr für weniger als 8,50 Euro die Stunde zu arbeiten. Die muss er aber jetzt mindestens bekommen. Was für die meisten Geringverdiener eine gute Nachricht ist, gilt einigen Wissenschaftlern und vielen Arbeitgebern als ökonomischer Sündenfall. Es würden so Arbeitsplätze vernichtet, Waren und Dienstleistungen würden teurer. Für den Mindestlohn gekämpft und ihn durchgesetzt hat Arbeitsministerin Andrea Nahles. Die hat heute Morgen in einer Bäckerei in Mayen ihre Brötchen gekauft. Meine Kollegin Eva-Maria Senftleben hat sie dort getroffen.
Morgen, ein Baguette.
Die Bäckereifiliale Lohners in einem Mayener Supermarkt. Knapp 20 Angestellte arbeiten hier. Bäckerei-Fachverkäuferinnen, Aushilfen und 3 Azubis. Für sie bringt der Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde keine Änderung auf dem Konto. Denn das Unternehmen zahlt bereits mindestens 8,85 Euro pro Stunde. Für Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles vorbildlich.
Es ist aber nicht so, dass im Bäckerhandwerk das überall so ist. Heute wird es in vielen Bäckerfilialen, also seit gestern, höhere Löhne geben. Und das finde ich auch deswegen gut, weil das natürlich dazu führt, dass, sagen wir mal, Billigkonkurrenz ein Stück weit ausgebremst wird.
Die Bäckereifachverkäuferin Claudia Bohr ist froh, dass nun auch andere Betriebe ihre Mitarbeiter besser bezahlen müssen.
Ich finde es gut, dass es jetzt mittlerweile so weit kommt, dass es überall sein soll. Das finde ich sehr gut.
Der Geschäftsführer der Bäckereikette, Achim Lohner, sieht den Mindestlohn ebenfalls positiv.
Am Anfang war ich sehr kritisch, aber ich hätte nie geahnt, wie viele Menschen für schlechte Lohnzahlungen arbeiten müssen. Und die wichtigste Aufgabe eines Arbeitgebers ist, dafür zu sorgen, dass die Menschen von ihrem Lohn, was sie verdienen, auch leben können. Und das ist mit 6 und 7 Euro nicht drin. Da ist 8,50 Euro schon sehr knapp.
Doch es gibt auch Kritik. Am Konzept selbst zum Beispiel, an den Ausnahmen und Übergangsfristen. So dürfen Branchen, die noch einen gültigen Tarifvertrag haben, in dem weniger Geld vorgesehen ist, das bis 2017 weiterzahlen. Das gilt zum Beispiel für Wach- und Sicherheitsdienste. Friseure bekommen erst ab August dieses Jahres die 8,50 Euro. Und auch für Arbeitnehmer unter 18 und Azubis gilt der Mindestlohn nicht. Von der IHK Koblenz heißt es außerdem, im Gastgewerbe und der Tourismusbranche in der Region wollen immerhin 30-40% der Unternehmen laut einer Umfrage ihre Preise wegen des Mindestlohns erhöhen. Andrea Nahles dagegen hält große Preiserhöhungen für unwahrscheinlich.
Wir sind jetzt das 22. Land in Europa, das einen Mindestlohn einführt. Wir können also auch ein bisschen gucken, wie ist das gelaufen in anderen Ländern. Und wir glauben, dass es wirklich insgesamt beschäftigungsneutral ist, dass es eben keine Arbeitsplätze kostet und dass sich auch die vermuteten Preissteigerungen absolut klein gestalten.
Im Bäckereihandwerk rechnet Achim Lohner erst einmal nicht mit steigenden Preisen. Und seine Angestellte Claudia Bohr wäre sogar bereit, mehr für ihre Einkäufe zu zahlen.
Teurer vielleicht, aber ich sag mal, irgendwo muss es ja ein bisschen verteilt sein. Ne? Das kann ja nicht sein, irgendwo muss man doch herholen. Ich finde das gar nicht auch, weil ich finde immer noch, es ist auch für die Person, die Arbeit machen muss, auch schöner. Man arbeitet vielleicht auch ein bisschen lieber.
Das war eine Reportage von Eva-Maria Senftleben. Nicht nur Deutschland hinkt bei der Einführung eines Mindestlohnes seinen Nachbarstaaten hinterher. Einigen US-Bundesstaaten geht das genauso. In 20 Staaten der USA gilt, wie hierzulande auch, erst ab heute ein verpflichtender Mindeststandard bei der Entlohnung von Arbeitern. Dabei hatte ich immer gedacht, es gäbe in den USA bereits so etwas wie einen Mindestlohn. Jan Bösche kennt die Details.
Der Mindestlohn in den USA ist ein einziger Flickenteppich. Jeder Bundesstaat kann eigene Grenzen festlegen. Auch große Städte haben eigene Mindestlöhne erlassen. In immerhin 20 Bundesstaaten und in der Hauptstadt Washington wurden die Mindestlöhne nun erhöht. Teilweise nur um einige Cent, teilweise gab es einen kräftigen Aufwuchs. Im Bundesstaat Washington an der Westküste gilt jetzt der höchste staatsweite Mindestlohn in den USA von umgerechnet 7,90 Euro. In manchen Städten gehen die Mindestlöhne noch höher. Seattle und San Francisco zum Beispiel haben schon umgerechnet 12,50 Euro beschlossen. Die Auswirkungen der höheren Mindestlöhne werden auch in den USA kontrovers diskutiert. Befürworter erhoffen sich einen neuen Anschub für die Wirtschaft und neuen Druck für eine nationale Lösung. Kritiker wie der Verband der Restaurantbesitzer sagen, höhere Mindestlöhne würden dazu führen, dass weniger Leute angestellt werden. Die Mehrheit der Bundesstaaten in den USA hat nun einen Mindestlohn, der über dem landesweiten Minimum liegt, von umgerechnet 6 Euro. Präsident Obama hatte vor einem Jahr verlangt, den landesweiten Mindestlohn kräftig zu erhöhen, war damit aber am Kongress gescheitert.
Unser Korrespondent in den USA, Jan Bösche. Ob ein Mindestlohn nun die Konjunktur abwirkt oder zu einem Aufschwung beiträgt oder ob sich durch ihn gar nichts ändert, das werden wir erst in einigen Monaten wissen. Wir werden das beobachten. Was es in Deutschland schon lange gibt, und manch Deutscher ist stolz drauf, dass wir dabei so etwas wie ein Vorreiter sind oder wenigstens ein gutes Beispiel, das ist die Mülltrennung. Das machen wir auch ziemlich konsequent, obwohl das an manchen Orten, vor allem im Südwesten der Republik, ganz schön anspruchsvoll ist. Jetzt wollen unsere östlichen Nachbarn das auch haben. In Polen wird jetzt getrennt. Und dabei fällt auch für deutsche Firmen ein Geschäft ab, berichtet Jan Palokat.
Polen baut seine Müllentsorgung um. Noch vor ein paar Jahren landete das Gros der Abfälle auf Halden, viele davon illegal im Wald. Nur ein Bruchteil der Abfälle wurde wiederverwertet und der Staat zahlte Millionen für das Abtragen illegaler Müllkippen. Seit Sommer 2013 sind die Gemeinden verantwortlich für eine Entsorgung nach europäischen Standards und für eine Mülltrennung, die das Recycling erleichtert. Dabei sollen, wie in Deutschland, die Bürger mithelfen, indem sie schon zu Hause trennen. Dies wird auch zusehends getan. Anwohner in Gemeinden, die sich zur Mülltrennung von vornherein verpflichtet haben, bekommen einen Abschlag auf die Müllgebühren. Die freilich sind gemessen an der früheren Billigentsorgung deutlich gestiegen. So sehr, dass der polnische Präsident Ende letzten Jahres ein Dekret unterzeichnete, das die Gebühren pro Haushalt generell deckelt. Auch deutsche Anbieter wie der Berliner Entsorger Alba sind in die polnische Abfallwirtschaft eingestiegen. Die Aufträge müssen ausgeschrieben werden. Die Details sind kompliziert. Viele kleinere Kommunen haben sich deswegen zusammengeschlossen in Sachen Müllentsorgung. Nicht überall ging der Umbau reibungslos vonstatten. In Warschau etwa begann das neue System erst mit einem halben Jahr Verspätung. Ein Tonnenchaos wurde mancherorts bemängelt. Zustände, die auch umweltbewusste Polen entmutigt haben. Im Endeffekt gibt es inzwischen ganz unterschiedliche Systeme. Viele bunte Tonnen, wie in Deutschland, im Warschauer Zentrum zum Beispiel. Oder auch mancherorts nur zwei Behälter für trockenen und nassen Müll, der erst bei der Entsorgung weiter auseinandersortiert wird. Welches System am Ende am besten funktioniert, wird sich zeigen.
Jan Palokat aus Warschau. Geld für ein neues Unternehmen, das bekommt man bei der Bank, wenn man Glück hat. Unter gewissen Umständen kann man für seine Geschäftsidee Unterstützung aber auch woanders finden, bei der Firma Social Pioneer in Hamburg zum Beispiel. Die Hanseaten bieten, wenn sie von einer Geschäftsidee überzeugt sind, Geld und guten Rat. Grundvoraussetzung ist allerdings, dass durch das neue Geschäft die Welt zu einem besseren Ort wird. Gut, das klingt jetzt etwas wolkig und sehr idealistisch. Das soll uns Axel Schröder mal näher erklären.
Eigentlich hätte für Martin Possekel alles so weiterlaufen können wie immer. Seine Karriere startete der heute 48-Jährige bei der Unternehmensberatung KPMG. Er wechselte zur Lufthansa, danach zum Otto-Versand. Martin Possekel machte sich mit zwei eigenen Beratungsfirmen selbstständig, ist erfolgreich. Und trotzdem vermisste er etwas. Vor 4 Jahren entwickelte er deshalb mit 2 Mitstreitern die Idee einer neuen, seiner dritten Firma von Social Pioneer.
Social Pioneer ist die Idee gewesen von einer Gruppe von Managern und Unternehmern, die gesagt haben, auch wenn sich das jetzt ein bisschen komisch anhört, da muss doch noch mehr sein als wirtschaftliches Handeln. Und dann ist die Idee entstanden, dass wir lokale, gemeinnützige Organisationen unterstützen, indem wir ein Portal ins Leben rufen, um diesen lokalen gemeinnützigen Organisationen Unterstützung anzubieten.
Die Social Pioneer ist eine eingetragene GmbH, eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ganz in der Nähe der Hamburger Landungsbrücken des Hafens. Gewinn macht die Firma nicht. Mit dem Geld von Spendern, von Menschen, die etwas übrig haben für gesellschaftliche Probleme und für jene, die diese Probleme angehen wollen, unterstützt Social Pioneer Firmengründer, die mit ihren Ideen etwas bewegen wollen. Einmal pro Jahr können sie sich um ein Stipendium bewerben, am sogenannten Pitch für das Social Impact Lab teilnehmen, so Martin Possekel.
Der ist öffentlich, Sie haben 5 Minuten Zeit, sich darzustellen. Dann sollte für das Publikum relativ deutlich werden, welches Problem Sie lösen wollen. Das muss nicht zwingenderweise nur etwas im strengeren Sinne Soziales sein. Das kann auch im Bereich Umwelt, Naturschutz, Kultur, Gesundheit sein. Also welches Problem wollen Sie lösen? Und dann natürlich die Frage, vielleicht ein bisschen lax ausgedrückt, wer zahlt wen, warum, wofür? Also die grundsätzliche Frage, wie kann man damit überhaupt Geld verdienen? Und ganz ehrlich, wenn Sie diese Frage nicht beantworten können und nicht aufschreiben können, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie als Sozialunternehmer Erfolg haben werden.
Die ausgewählten Stipendiaten bekommen im Social Impact Lab einen Büroplatz und ein persönliches, auf ihre Geschäftsidee zugeschnittenes Coaching. Die Firmengründer werden beraten, um die passende Rechtsform zu wählen, um einen soliden Businessplan zu erstellen. Es werden Kontakte vermittelt und potenzielle Geldgeber ausfindig gemacht. Für Projekte wie das des Hamburger Künstlers und Social Pioneer-Stipendiaten Daniel Kerber. Seine große Idee steht unscheinbar in der Ecke seines eigenen Büros, zerlegt in ihre Einzelteile. Kerber greift sich einen der zusammengefalteten, Ziehharmonika-artigen Träger des Domus, lateinisch das Haus, und entfaltet ihn.
Aber viel Arbeit ist eben in die, sag ich mal, in diesen Moment geflossen. Ja, also wie kriege ich das Ding möglichst ohne Hilfsmittel mit ein paar Menschen in jedem Ort der Welt innerhalb von ein paar Minuten aufgebaut?
Das Domo ist das Flüchtlingszelt der Zukunft. 20 Quadratmeter groß, modular erweiterbar und damit anpassungsfähig an die unterschiedlichsten Orte, die unterschiedlichsten Nutzungen.
Das heißt, wenn man jetzt eben mit einem Krankenfamilienmitglied auf der Flucht ist, braucht man einen anderen Raum, als wenn man vielleicht mit 20 Kindern unterwegs ist. Oder vielleicht gibt es Kulturräume, in denen Männer und Frauen getrennt leben. Oder Familien benötigen einen Innenraum, damit Kinder geschützt spielen können in dieser Unterkunft. All diese Dinge können wir mit unserem System herstellen.
Im Social Impact Lab konnte er seine Idee weiterentwickeln. Heute ist sein Domo marktreif. Wird hergestellt in Zusammenarbeit mit einem dänischen Outdoor-Spezialisten und demnächst eingesetzt von der Hilfsorganisation Japanese Emergency. Die Zusammenarbeit mit Menschen wie Daniel Kerber ist eine Bereicherung, erzählt Social Pioneer-Geschäftsführer Martin Possekel. Und sie treibt ihn an, die gemeinnützige GmbH weiterzuentwickeln. Dazu wurde mittlerweile eine zweite GmbH gegründet, so Possekel, eine mit Gewinnabsichten, die Sonexum GmbH. Diese Firma bietet Beratung für NGOs und Unternehmen. Ihre Gewinne fließen in die Social Pioneer, um sie unabhängiger zu machen von den Spenden. Demnächst wird Sonexum ein System für Spendengutscheine vermarkten.
Was Sie denn dann sehen werden, ist, dass es einen Gutschein gibt, den Sie zum Beispiel, wenn Sie ein Probeabonnement von einer Tageszeitung haben, und dann gibt es als Anreiz dafür dieses Probeabo oder als Dankeschön, dieses Probeabo abzuschließen, bekommen Sie einen Gutschein, wo Sie denn dann zum Beispiel 30 Euro bekommen, um denn dann bei großen Versandhändlern einkaufen zu können. Und wir haben jetzt ein Produkt entwickelt, wo Sie denn dann eben in der Lage sind, denn dann spendensammelnde Organisationen auf diese Art und Weise zu unterstützen.
Charity Choice heißt das Produkt und ermöglicht es den Abonnenten, ihre 30-Euro-Gutschrift zum Beispiel UNICEF oder dem World Wildlife Fund zugutekommen zu lassen. Und mittelbar wird dadurch die Social Pioneer finanziert, um so wiederum neue Ideen Wirklichkeit werden zu lassen, die die Welt ein bisschen besser machen.
Das klingt alles wie eine richtig gute Idee. Und zwar nicht nur zum Jahresbeginn, wenn viele schon auf dem Weg sind, die soeben gefassten guten Vorsätze wieder über Bord zu kippen. Mit dieser Reportage von Axel Schröder endet unser Podcast für heute. Christoph Grove in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Das war zwar der erste Podcast dieses Jahres, aber auch gleich der letzte dieser Woche. Übers Wochenende sind wir natürlich unter dw.de im Internet rund um die Uhr für Sie am Ball. Und am Montag hören wir uns wieder in alter Frische. Bis dahin ein erholsames Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.